Es ist tatsächlich so, dass ab 30, finde ich, die Zeit einfach eine größere Bedeutung spielt, als sie davor noch gespielt hat, mit Anfang oder Mitte 20, wo man sich wirklich überlegt, okay, gut, wie wird das auch in Zukunft aussehen?
Willkommen zurück bei einer neuen Folge Mindblowing. Und wie ihr im Intro eben schon gehört habt, habe ich heute wieder einen männlichen Gast. Und wir haben heute eine ganz besondere Folge. Es wird nämlich gar nicht so ein Experten-Talk-Interview, sondern mehr, ich würde sagen, sehr persönlich. Wir sprechen heute darüber, wie es ist, mit 30 oder über 30 Single zu sein, weil dieses Thema so unfassbar oft angefragt wurde. Und ich dachte mir, ich suche mir erstens einen männlichen Gesprächspartner, weil ich es wichtig finde, beide Seiten irgendwie zu beleuchten. Zweitens einen Profi, weil er ist nicht nur ein Mann und Single, sondern auch Psychologe und Coach. Das heißt, ich habe heute die geballte Experten- und Selbstbetroffenen-Power. Und ich begrüße Andreas Adam.
Ja, vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Und ja, tatsächlich kann ich da auch echt sagen, dass ich mich als Experten zählen kann. Warum? Bin jetzt 34 Jahre alt und habe vorhin nochmal nachgezählt, hatte tatsächlich schon 6 Beziehungen in der Zeit bisher, seit ich 16 bin. Das heißt, 6-mal das Spielchen gespielt in der Partnerschaft, aber auch dann immer wieder, wie es ist, wenn man Single ist. Und die letzte Beziehung ist vor einem halben Jahr zu Ende gegangen. Und es ist schon sehr spannend zu sehen, wie es ist, als Ü30-Mann wieder auf dem Single-Markt unterwegs zu sein und vor allen Dingen auch, wie andere Menschen damit umgehen.
Ja, ich würde sagen, eigentlich, wenn du gerade so erzählt hast, könnten wir ja direkt da einsteigen. Wie ist es denn? Also ich meine, ich bin ja schon um einiges länger Single. Das heißt, ich hatte jetzt nicht die Situation bisher, ich bin Ü30, aber ich hatte jetzt nicht die Situation, dass ich mich jetzt in diesem Alter nochmal trennen musste. War das für dich schwieriger, als mit Mitte 20 da einen Schlussstrich zu ziehen?
Absolut, also wirklich absolut aus vollstem Herzen. Sowohl für mich, weil ich weiß, ich bin jetzt quasi in so einem Alter, wo, blöd gesagt, es ernst dazu geht und man nicht einfach nur so mit einer Frau zusammen ist, weil ja, das passt alles und man fühlt sich gut und der Sex ist cool und alles Mögliche, sondern wo man auch überlegt, okay, gibt es da auch eine Perspektive für die Zukunft? Und vor allen Dingen auch für meine Ex-Partnerin oder Ex-Freundin, weil man sich dann auch überlegt, sie will unbedingt Kinder haben. Uff, wie ist es denn jetzt, wenn man sie quasi als 31-Jährige wieder auf den Single-Markt überlässt? Wie lange dauert es, bis man dann wieder einen Mann findet? Und es ist tatsächlich so, dass ab 30, finde ich, die Zeit einfach eine größere Bedeutung spielt, als sie davor noch gespielt hat, mit Anfang oder Mitte 20, wo man sich wirklich überlegt, okay, gut, wie wird das auch in Zukunft aussehen? Und es war keine leichte Entscheidung zu sagen, ich trenne mich jetzt. Also es war wirklich, es hat mich über ein halbes Jahr verfolgt, beziehungsweise ich habe ein halbes Jahr gebraucht, um wirklich zu dem Punkt zu kommen, okay, gut, das wird zu nichts führen und wir werden beide nicht glücklich sein und dann lieber jetzt mal nochmal, ja, in den sauren Apfel beißen will ich gar nicht sagen, aber halt einfach nochmal gucken, was sich in Zukunft so entwickelt.
Was ich aber ganz spannend finde, und das ist, glaube ich, so ein Männerding, das ist mir auch bei Freunden von mir aufgefallen, dass ihr da offensichtlich, du ja eben auch, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber dass ihr nicht nur an euch selbst denkt, also dieses, okay, ich muss jetzt mit 34 irgendwie nochmal eine neue Frau suchen, sondern auch an die Frau denkt. Also, was ist denn jetzt mit ihr? Wenn sie einen Kinderwunsch hat, jetzt ist sie auch schon 31, findet sie überhaupt noch jemand Neuen? Kann ich sie denn jetzt überhaupt wieder auf den Single-Markt schmeißen sozusagen? Dass man da als Mann, glaube ich, auch nochmal so ein bisschen den Druck hat. Dieses, also was ist denn mit ihr?
Naja, und es klingt auch ein bisschen blöd, also wenn man sich das jetzt anhört irgendwie, dass man aus diesem Grund dann noch zusammenbleibt, weil man die Konsequenz scheut, oh Mann, wie geht es ihr denn dann nochmal auf dem Single-Markt, beziehungsweise wie wird es denn dann in Zukunft aussehen? Das ist ja ein absolut blöder Gedanke, damit man zusammenbleibt. Man sollte ja eigentlich zusammenbleiben, weil man sagt, man genießt die Zeit zusammen und es ist schön und man supportet sich, man hat eine tolle Zeit und nicht aus Angst, weil man sonst irgendwie alleine bleibt. Ist ja absolut bescheuert. Trotzdem war das in dem Moment auf jeden Fall ein Thema für mich.
Ja, aber so. Ich finde es auch nachvollziehbar, weil man ist mit der Person ja länger zusammengeblieben oder gewesen aus einem Grund. Das heißt, da ist ja schon, wenn vielleicht auch irgendwann keine Liebe mehr da ist, aber da ist ja trotzdem tiefe Zuneigung und man mag diesen Menschen ja und man möchte natürlich auch, dass es ihm gut geht und seine Wünsche irgendwann erfüllt werden. Und klar macht man sich dabei die andere Person irgendwie Gedanken.
Das stimmt, allerdings habe ich auch gemerkt, irgendwie, dass man dann irgendwann aus dem Herzen sozusagen in den Kopf rutscht. Dass man dann nicht mehr irgendwie aus Herzgründen, aus Liebe oder was auch immer zusammen ist, sondern irgendwann das Gefühl hat, okay, jetzt verstandsmäßig sollte man lieber zusammenbleiben, weil das ist jetzt vernünftiger für uns beide. Und ich glaube, wenn du dann eine Entscheidung triffst, nur noch aus dem Kopf heraus zusammenzubleiben oder auch nicht, ist das, glaube ich, nie die richtige Entscheidung. Deswegen ist es auch immer wieder wichtig, irgendwie da auch mal ins Gefühl reinzugehen und seinem Herzen auch zu folgen und da halt einfach zu schauen, was sich richtig anfühlt.
Ja.
Aber ja, ich bin auch immer noch voll und vor allen Dingen jetzt, ich würde sagen, ich bin drüber hinweg, es geht mir gut, aber allein jetzt im Gespräch merke ich auch, wie man doch immer wieder auf diese Fragen so zurückkommt. War es die richtige Entscheidung? Wie wird das jetzt weitergehen? Und man ist ja auch vollkommen trotzdem noch in dieser, wie soll ich sagen, nicht in dieser gesellschaftlichen Verantwortung, wo es ja immer wieder heißt, Mensch, man muss ja irgendwie zusammen sein, man muss ja irgendwie einen Partner haben fürs Alter, man möchte ja nicht alleine sein. Man ist ja auch irgendwie so ein bisschen in dieser Angstthematik drin. Ist die Entscheidung jetzt richtig gewesen oder auch nicht? Hätte, wenn und aber. Alles nur Gelaber, kennst du selbst. Aber in dem Augenblick ist man dann trotzdem irgendwie so ganz komisch zwischen den Stühlen irgendwie so ein bisschen.
Ja, so ein bisschen Verunsicherung spielt da, glaube ich, ja, immer mit.
Absolut.
Wir haben ja also in Vorbereitung auf diese Folge, die ja übrigens nur entstanden ist, weil ich auf Instagram so oft, also ich konnte irgendwann nicht mehr zählen, wie oft gefragt wurde, wie ich das hinbekomme, so positiv zu sein, obwohl ich über 30, also ich bin 32, für alle, die es nicht wissen, noch Single zu sein. Und ich habe die ganze Zeit die Frage nicht verstanden, weil ich gedacht habe, wie, obwohl ich Single bin, glücklich, wieso sollte ich denn nicht glücklich sein, weil ich Single bin? Und irgendwann habe ich mich dem Thema angenommen, weil einfach der Bedarf so groß war, also sowohl von männlicher als auch von weiblicher Seite. Und in Vorbereitung auf diese Aufzeichnung haben wir eine Umfrage gemacht. Also was unter den ganzen Singles über 30 so die größten Ängste sind. Und mir ist eins aufgefallen. Ich habe das Gefühl, die Ängste von Männern sind anders als die Ängste von Frauen. Erstens. Und zweitens ist es oft, ich glaube auch bei Männern, unterm Strich so ein Alleinsein-Problematik. Also Angst vom Alleinsein, nicht allein sein wollen, nicht alleine sterben wollen. Ich habe da, ich meine, ich glaube, ich hatte dir die Auflistung geschickt von den ganzen Sorgen und Ängsten, die da kamen. Was hast du denn oder hast du denn auch als Single mit 34 mal solche Gedankengänge gehabt? Also kennst du diese Ängste, die ganzen Follower beschrieben haben?
Absolut, absolut. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich da in mehreren, ich würde jetzt nicht sagen Ängsten, aber in Sorgen wiedergefunden. Zum einen, weil darüber werden wir vielleicht später auch nochmal ein bisschen zu sprechen kommen, will ich Kinder haben, was die Gründe sind, beziehungsweise was meine Motive dafür sind, können wir nochmal darauf eingehen. Aber ich will schon gerne Kinder haben, natürlich aber mit der richtigen Frau, nicht um jeden Preis. Und natürlich hat auch so dieser Gedanke, wie ist es denn dann im Alter, wenn man im Alter alleine ist, auch auf jeden Fall für mich eine Relevanz. Und das spielt natürlich alles irgendwie dieser Thematik in die Hände. Soll ich jetzt wirklich nochmal den Mut aufbringen und neu zu starten oder soll ich trotzdem einfach drinbleiben in der Beziehung? Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich kenne haufenweise Beziehungen, die vor allen Dingen Ü30 sind, wo man das Gefühl hat, die tun sich nicht gut. Die führen auch keine glückliche Beziehung, aber bleiben trotzdem zusammen. Und da dominieren natürlich halt die Ängste. Und vor allen Dingen jetzt auch die letzten Monate, glaube ich, haben gezeigt, welche Beziehungen daran gewachsen sind und welche auch nicht. Also es ist unglaublich, wie viele Beziehungen in die Brüche gegangen sind. Das sage ich als Coach, das sage ich aber vor allen Dingen auch als Mensch. Und ja, meine eigene ja unter anderem auch in der Folge von diesen ganzen Einschränkungen. Das war ja im Sommer. Und die Frage ist halt immer nur, was ist der Grund dahinter? Was ist das Why sozusagen? Warum wollte ich eigentlich diese Beziehung weiterführen? Und wenn das einfach nur ist aus Angst, um später nicht allein zu sein, ist es, glaube ich, kein richtiger in Anführungszeichen richtiger Grund, sondern wenn der Grund wirklich ist, ich will die Beziehung weiterführen, weil ich den Menschen so toll finde und weil ich an seiner Seite dieses Menschen sein möchte, dann glaube ich, wird man auch eher über solche schwierigen Zeiten hinwegkommen. Und Angst ist nie ein guter Ratgeber in meinen Augen, weil Angst wird uns nicht dazu führen, dass wir die richtigen Entscheidungen für uns, aber auch für unsere Partner treffen.
Definitiv. Ich glaube nur, die Kunst ist es, das überhaupt zu erkennen. Ich glaube, dass man sich das nicht gerne nicht gerne eingesteht, nicht gerne anschaut und nicht gerne dahin geht, überhaupt so weit zu reflektieren, zu gucken, ob der Grund, weswegen ich in dieser vielleicht nicht ganz so glücklichen Beziehung bleibe, tatsächlich Angst ist. Also da überhaupt hinzukommen, ist, glaube ich, auch schon mal noch ein Problem.
Das stimmt.
Ich würde gern ganz kurz dich als Psychologen mal fragen. Ich glaube, das ist eine Ursache für diese Druckproblematik, dass ja auch aus psychologischer Sicht Menschen immer nach Bindung streben sozusagen. Das ist ja, wenn ich mich nicht irre, so ein Grundbedürfnis. Vielleicht magst du da mal ganz kurz eintauchen.
Ja, wir wollen es jetzt gar nicht, glaube ich, zu wissenschaftlich gestalten, aber auf jeden Fall gibt es ja auch ein sogenanntes Bindungshormon, Oxytocin nennt sich das, das wir immer wieder ausschütten, wenn wir das Gefühl haben, dass wir in einer glücklichen Verbindung zu Menschen sind. Das senden wir aber auch zum Beispiel aus, wenn wir kleine Kinder im Arm haben, neugeborene Babys und so weiter, da wird auch jede Menge Oxytocin freigesetzt. Und das ist ein Hormon, was uns sehr glücklich erscheinen lässt, was uns quasi sehr beflügelt, weil wir das Gefühl von Verbundenheit empfinden. Und das trägt einen wesentlichen Teil dazu bei, dass wir gerne ob sie jetzt Partnerschaften sind, sei mal dahingestellt, aber auf jeden Fall in Beziehungen sind zu anderen Menschen. Ich meine,
so wie du das gerade sagst, dass ich dieses Bindungsbedürfnis theoretisch gesehen auch erfülle, wenn ich sehr enge, nährende Freundschaften habe oder einen sehr guten Bezug zu meiner Familie, oder sind das dann nochmal verschiedene Arten von Bindung und wir sind wirklich darauf gepolt, eine Bindung eine romantische Bindung zu finden?
Das ist eine sehr wichtige Frage, ob wir wirklich darauf gepolt sind, eine romantische Bindung oder Beziehung zu finden. Ich glaube nicht. Ich glaube tatsächlich, dass gute Freunde, ein gutes Umfeld und wirklich Menschen, die einen verstehen, die einem viel Verständnis entgegenbringen, genauso viel dazu beitragen, dass wir uns glücklich und wohlfühlen, wie eine gesunde Partnerschaft. Und dass man das auch auf jeden Fall, wenn man das jetzt so sagen möchte, auch damit kompensieren kann. Dass man auch sagen kann, du, ich brauche gar keine Partnerschaft, weil ich habe tolle Freunde um mich herum und fühle mich mit denen pudelwohl. Das kann auf jeden Fall auch sein. Ich wollte nur noch kurz einen Punkt ansprechen. Wenn man Menschen quasi Freundschaften beziehungsweise auch andere Menschen entzieht, Isolationshaft oder so ähnliche Sachen sind zum Beispiel auch eine
oder
ganz...
Oder Quarantäne. Ausgangssperren.
Oder Quarantäne. Schön, dass du die Brücke schlägst. Genau das. Ja. Da sieht man mal, wie schlimm es ist. Und ich habe schon so oft gehört, Mensch, hätte ich jetzt wenigstens eine Freundin oder einen Freund, dann wäre die Zeit nur halb so schlimm.
Übrigens, Hunde sind gerade ganz groß im Kommen. Ne? Ich habe gehört, die Tierheime werden gerade komplett geleert, weil alle möglichen Menschen hinrennen und sich Hunde kaufen, damit sie jetzt nicht so alleine sind. Tatsächlich.
Aber verständlich, mit einem Hund hast du auch eine gute Begründung, warum du rausgehen musst.
Ja, das stimmt.
Ist ja in einigen Städten so, dass man das nicht machen darf. Und tatsächlich auch noch eine andere sehr, sehr wichtige Sache ist, es gibt unterschiedliche Bindungstypen. Mhm. Es gibt Menschen, die brauchen irgendwie eine Beziehung, weil sie nur dann das Gefühl haben, komplett zu sein, ganz zu sein. Das sind dann auch die Menschen, die sich dann in einer Beziehung relativ schnell, ich würde mal sagen, verlieren und dann auch viele andere Menschen dann irgendwie ein bisschen zur Seite stellen. Und dann gibt es auch lockere Bindungstypen, die dann sagen, natürlich ist eine Beziehung schön, aber eine Beziehung muss nicht der Mittelpunkt meines Lebens sein. Und sich dessen auch im Klaren zu sein, was bin ich für ein Bindungstyp, was für ein Bindungstyp ist meine Partnerin oder mein Partner, sind wir überhaupt kompatibel miteinander, sind ganz wichtige Fragen. Und was man auch nochmal ansprechen muss, ist ganz klar, wie steht die Gesellschaft dazu? Weil damit sind wir automatisch Vorurteilen ausgesetzt. Und es gibt in der Psychologie diesen Stereotype Threat. Das heißt, dass wir uns allein aus Angst vor den gesellschaftlichen Konventionen beziehungsweise wie die Gesellschaft uns dann sieht, wenn wir, sagen wir mal, Ü50 sind und immer noch Single sind, deswegen davor zurückschrecken, auch im Alter noch alleine zu sein. Dabei ist aber klar, dass Männer früher sterben, statistisch gesehen, als Frauen, und dann irgendwann ab 60 oder 70 oder 80 die Frauen doch wieder alleine sind, weil die Männer früher abgenippelt sind. Also ganz spannend, ganz spannend zu beobachten.
Also wir haben jetzt unheimlich viele Punkte. Ich glaube, auf die würde ich alle gerne nochmal einzeln eingehen. Zum einen würde ich ganz gerne nochmal eine Sache kurz auffassen zum Thema Freundschaften und Bindung. Ich glaube auch wie du, dass Freundschaften und eine gute Bindung auch zur Familie sehr, sehr wichtig sind und auch also das kompensiert, dieses Single-Sein kompensiert, wenn man so sagen möchte. Ich finde gar nicht, dass was kompensiert werden muss, aber dass auch eine starke Bindung da unheimlich nährend ist. Aber nur dann, wenn die Freundschaften auch wirklich nährend sind. Und das ist was, was mir über die Jahre aufgefallen ist. Ich hätte früher nicht behaupten können, dass meine Freundschaften mir so wichtig gewesen wären wie eine Partnerschaft oder wie meine Familie. Es waren alles gute Freunde und ich dachte auch, ich hätte eine beste Freundin oder wie auch immer. Mhm. Rückblickend betrachtet, aus der heutigen Sicht, habe ich, glaube ich, nie ernsthafte Freundschaft geführt, weil ich mich nie komplett öffnen konnte. Also nie. Klar habe ich meine Geheimnisse erzählt und mal geheult, wenn irgendwie, weiß ich nicht, irgendwas mit einem Typen nicht so gelaufen ist, wie ich wollte, oder ich habe irgendwas aus meiner Kindheit mal erzählt oder so, aber es war nicht, es war nicht so tief. Mhm. Und auch aus heutiger Sicht führe ich nur noch Freundschaften, bei denen ich, seelisch nackt bin. Also komplett ganz, also hundertprozentig echt, wenn ich das Gefühl habe, ich kann bei jemandem nicht, es fühlt sich bei jemandem nicht sicher an, ich zu sein, zu 100%, ist das für mich kein Freund mehr, sondern ein guter Bekannter. Das heißt doch nicht, dass ich die Person weniger mag, nur es ist nicht das Gleiche. Und seitdem ich meine Freundschaften danach auswähle und nur noch wirklich enge Verbindungen mit solchen Menschen eingehe oder versuche, so eine Tiefe zu erreichen, ist das nochmal eine komplett andere Art von Freundschaft, die viel, viel mehr gibt und nährt als das, was ich früher als Freundschaft bezeichnet hätte. Und ich glaube, dass das dann der Punkt ist, an dem man sagen kann, das kompensiert, wenn man das so sagen möchte, in Anführungszeichen, auch andere Arten von Bindungen, weil da einfach so eine tiefe Verbundenheit da ist.
Absolut, also Kompensation ist dann natürlich auch nicht das richtige Wort. Das habe ich jetzt einfach nur gewählt, weil das für viele dann damit verständlicher ist. Aber natürlich hat die Tiefe der Beziehung und die Tiefe der Verbundenheit einen maßgeblichen Einfluss darauf, wie gut wir uns fühlen und wie stark auch die Qualität der Freundschaft damit ist. Und ich glaube auch, dass wir alle irgendwann ab einem gewissen Alter raus sind aus dieser Zeit, wo man zigtausend Bekannte hat und irgendwie einen Freundeskreis von 20 Leuten, weil man letzten Endes merkt, der wirklich enge Freundeskreis, der Inner Circle sozusagen, die Family, wie man sie auch manchmal nennt, da reichen manchmal auch schon 2-3 Leute aus, 2-3 gute Freunde. Hm. Was ich da auch nochmal spannend finde, ist, dass vor allem diese 2-3 guten Freunde, wenn ich das jetzt so retrospektivisch betrachte, vor allen Dingen in den Zeiten, als ich nicht in einer Beziehung war, eine immer stärkere Bedeutung für mich hatten. Weil wenn man dann in einer Beziehung ist, dann bekommt sozusagen die Freundin ja auch diese Rolle eines guten Freundes oder einer guten Freundin. Und sobald man dann aber wieder Single ist sozusagen, füllen dann tatsächlich die Freunde diese Rolle wieder aus. Und das ist auch spannend, dass das nie, also zumindest bei mir, nie gleichzeitig war. Dass ich sagen konnte, ich hatte jetzt eine Freundin, die ein guter Freund war, und gleichzeitig waren auch noch meine besten Freunde die besten Freunde. Das bemerke ich jetzt so ein bisschen im Nachhinein.
Das ist auch lustig, was in diesem Gespräch alles so für Insights rauskommen, was man auf einmal so rückblickend noch besser versteht. Die anderen Punkte, die du vorhin angeschnitten hattest.
Jetzt versteht man auch, warum es dann irgendwie immer wieder nicht die Vorwürfe gab, aber dann so diese Sachen, du hast jetzt keine Zeit mehr für mich. Hat man in dem Augenblick nie verstanden, weil man ja sagt, doch, ich habe ja natürlich doch Zeit für dich. Aber klar, wenn die natürlich Single sind und viel mehr Zeit haben als ich, wenn ich in einer Beziehung stecke, kann ich diesen Vorwurf vollkommen jetzt nachvollziehen.
Siehst du mal. Ja. Die Dinge, die du vorhin noch angeschnitten hattest, waren genau die Antworten, die wir aus der Community bekommen hatten, nämlich einmal dieser gesellschaftliche Druck, den es gibt, dass einfach Single sein ab einem gewissen Alter irgendwie verurteilt wird sehr schnell. Ist dir das bei dir selbst auch schon aufgefallen?
Also ich glaube, jeder kennt ja auch die Momente, wo man dann irgendwie zu Familienfeiern geht und dann auf einmal die Tanten oder die Onkel oder wer auch immer dann die Fragen stellen. Und wie läuft's? Man denkt ihm ans Heiraten nach und dann auf einmal die Antwort kommt, wir haben uns gerade getrennt. Und also, wow, okay, geht's dir gut damit? Wie geht das denn weiter? Und es auf einmal klingt, als ob es die schlimmste Tragödie im Leben wäre, wenn man auf einmal wieder Single ist und dann auch Kuppelversuche gestartet werden. Na, jetzt musst du dich ja ranhalten, jetzt bist du ja bald 35 und so weiter. Man merkt es extrem. Also ich merke das in der Familie. Ich merke das aber auch im näheren Umfeld, dass es dann immer heißt, naja, komm, jetzt muss man halt gucken, wer sind denn so, in Anführungszeichen, die Reste, die Ü30 sind, die man jetzt noch irgendwie verkuppeln könnte. Es klingt sehr schlimm, wenn man das hört, aber tatsächlich habe ich das schon ein paar Mal gehört. Das ist doch eine nette Frau und die ist auch noch noch frei auf dem Singlemarkt und die ist auch Ü30. Und dann so, okay, nee, danke. Ich kümmere mich mal selbst drum.
Ich habe auch das Gefühl, dass unter Männern, vielleicht sind das auch nur meine Freunde, oder du hast das eventuell auch schon gehört, dass es gerade bei Männern so ist, dass wenn sie eine Frau kennenlernen, die über 30 und Single ist, automatisch erstmal so ein Hintergedanke kommt von, mit der muss ja irgendwas nicht stimmen, weil wenn die hübsch ist und intelligent und Single mit über 30, dann ist da irgendeine Leiche im Keller.
Absolut, da gehen die Alarmglocken oft an, das höre ich immer wieder. Und vor allen Dingen auch, naja gut, wenn du jetzt mit der zusammenkommst, ist dir aber schon klar, musst du jetzt in den nächsten 1-2 Jahren auch die Kinder in die Welt setzen. Also das wird quasi schon vorausgesetzt, dass jeder Kinder haben möchte und dass man dann auch wirklich, bis man 33 ist oder aller spätestens 35 ist, dann auch die Sache mit den Kindern in die Welt setzen muss und so weiter. Und das ist unglaublich, weil da wird einfach am stärksten bewusst, was für Glaubenssätze man einfach aus der Kindheit mitgenommen hat, beziehungsweise welche Prägung man hat, ob die Eltern ein Leben lang zusammengeblieben sind, ob die Eltern sich irgendwann mal getrennt haben. Das hat einen enormen Einfluss darauf, wie wir die Zukunft beziehungsweise unsere Beziehung angehen werden und auch an die Ehe glauben oder auch nicht glauben. Das ist ja auch spannend. Also meine Eltern sind immer noch zusammen. Manchmal denke ich mir mehr schlecht als recht, aber auch das hat einen Einfluss auf mein Denken irgendwie, dass ich mir vorstelle, ja Mensch, so ist das irgendwie schöner, dass man dann zusammenbleibt, obwohl es hart ist. Und ich glaube, Menschen, deren Eltern sich vielleicht getrennt haben, dann auch gemerkt haben, du, es kann auch wunderbar sein, wenn man dann irgendwie alleine lebt.
Ja, also wir haben ja jetzt, also es ist einmal diese Angst vorm Alleine sein, alleine sterben, irgendwie im Alter alleine sein, was irgendwie ein Riesenthema ist. Das zweite ist die Gesellschaft. Und das dritte ist, glaube ich, diese Kinderwunschproblematik.
Oh ja.
Von beiden Seiten, ne? Weil bei Frauen ja irgendwann die biologische Uhr anfängt zu ticken, wobei ich das persönlich ganz anders sehe. In meiner Wahrnehmung und in meiner Welt gibt es keine biologische Uhr. Ich kenne Frauen, die sind über 50, also theoretisch gesehen mitten in den Wechseljahren. Die sind noch fruchtbar wie eine 25-Jährige. Also für meine Verhältnisse gibt es das nicht. Ja? Deswegen vielleicht nimmt mir das auch irgendwie den Druck, dass ich weiß, dass das einfach Quark ist. Deswegen bin ich da halt, also es gibt für mich keine biologische Uhr. Aber ich glaube, das ist bei vielen Frauen ein Problem. Und aber auch prinzipiell dieses Alter. Also du hast ja auch schon gesagt, dass du irgendwann Kinder haben möchtest. Und irgendwie hat man, glaube ich, so im Kopf, ich will ja nicht erst mit 40, 45 Vater werden. Oder mit 50 am Ende. Und ich glaube auch, dass Frauen biologische Uhr hin oder her auch nicht so spät Mutter sein wollen. Gerade wenn sie eventuell im Kopf haben, 1, 2 oder 3 Kinder zu bekommen. Wenn du mit 35 erst anfängst, wann kriegst du denn dann den Rest? Ne? Also ich glaube, dass auch das nochmal so einen riesigen Druck machen kann und auch ein Problem beim Kennenlernen sein kann. Weil wie du schon gesagt hast, wenn du jetzt eine Frau kennenlernst, die irgendwie Anfang 30 ist und schon von vornherein gesagt bekommst, ja, dann ist dir aber schon klar, dass du dann in den nächsten 1, 2 Jahren mit den Kindern loslegen musst, dann ist ja auch das nochmal ein enormer Druck. Das heißt, es geht ja diese ganze Zeit verloren, in denen man sich auch in der Beziehung nochmal richtig kennenlernt. Und überhaupt guckt, ob man so gut zusammenpasst, dass man Kinder bekommen möchte, zusammen.
Absolut. Und vor allen Dingen geht ja auch eine ganz wichtige Zeit verloren, nämlich diese Zeit dieser Lockerheit, dieser Verliebtheit, wo man irgendwie Schmetterlinge im Bauch hat und ganz locker an die Beziehung herangeht und einfach mal schaut, wohin das Ganze führt. Und das ist ja auch wirklich sehr nahsam für jegliche Partnerschaft, dass man am Anfang auch diese Lockerheit hat. Und wenn man gleich dahin übergeht, okay, gut, wir brauchen jetzt ein Ziel, wir müssen jetzt ganz genau wissen, weshalb wir zusammen sind, wir brauchen jetzt den Plan, wann setzen wir die Kinder auf die Welt, wann kommt das, da geht ganz viel von dieser Romantik einfach verloren. Und ich glaube, dass Druck in der Beziehung auch nicht unbedingt förderlich ist. Sei es im Verhalten, sei es im Kinderbekommen oder was auch immer, sondern dass auch das ganz schnell irgendwie die Menschen in die Ecken drängt und man dann das Gefühl hat, okay, gut, jetzt habe ich keine andere Wahl. Und die Kinderwunschthematik, die finde ich auch ganz, ganz spannend, weil die wenigsten Menschen haben sich, glaube ich, die Frage gestellt, wieso will ich eigentlich Kinder haben?
Für die meisten ist mein Lieblingsthema, ne? Es ist mein Lieblingsthema. Über Kinderwunsch alleine könnte ich mich ja 3 Stunden unterhalten. Und über die absurdesten Gründe, warum manche Menschen Kinder auf die Welt setzen wollen. Ich werde mir es jetzt verkneifen, weil das nochmal eine ganz anderes Fass aufmacht und wir dann super vom Thema abweichen. Aber ich glaube, dass unterm Strich, egal welche Angst dahinter steckt, die wir bisher besprochen haben, also sowohl dieses Alleine-Sein, sich irgendwie nicht, also das Gefühl haben, mit einem stimmt was nicht, wenn man zu lange Single ist, so als wäre man irgendwie nicht liebenswert. Dieser gesellschaftliche Druck und auch der Kinderwunsch, der ja einen Druck darstellt. Ich glaube, dass das alles unterm Strich, was damit zu tun hat, dass man mit sich selbst nicht so ganz im Reinen ist. Weil auch der gesellschaftliche Druck, wenn das jetzt vielleicht nicht so ganz auf den ersten Blick klar ist, wie das damit zusammenhängt, verschwindet, wenn du weißt, wer du bist und was du möchtest und ob du glücklich bist oder nicht. Also ich habe früher auch die Problematik gehabt mit der Familie, die ständig gefragt hat, ja, jetzt bist du doch schon 25, was denn jetzt, wieso bist du denn immer noch Single und du arbeitest zu viel, so findest du nie einen Mann, als ob das irgendwie mein Ziel wäre, einen Mann, also als ob das ein Lebensziel wäre, einen Mann zu finden. Aber das waren auch noch Phasen in meinem Leben, in denen ich ja selbst gedacht habe, irgendwas stimmt nicht mit mir, wenn ich zu lange Single bin und mich ständig selbst in Frage gestellt habe. Ab dem Zeitpunkt, wo ich mit meiner Situation vollkommen im Reinen war und mit mir selbst unheimlich glücklich, hat mich niemand mehr gefragt.
Da sagst du was sehr Wahres, weil ich glaube, dass Selbstakzeptanz und vor allen Dingen auch Selbstliebe ganz wichtig sind, erstens für uns Menschen an sich und dann aber auch für eine Beziehung, weil viele Menschen, glaube ich, haben diese Selbstliebe gar nicht und suchen deswegen die Liebe von anderen Menschen, weil sie sich dann erst akzeptiert fühlen, sei es gesellschaftlich, sei es irgendwie, dass sie dann das Gefühl haben, die Angst wird ein bisschen gelindert, oder auch, dass sie sich selbst dann mehr lieben, dadurch, dass sie sich sagen, boah, ich bin mit dem Menschen zusammen, wenn er mich liebt, ja, dann muss ich ja toll sein, dann kann ich mich auch selbst lieben. Mhm. Und ich glaube tatsächlich, dass Selbstliebe ein ganz, ganz wichtiger Schlüssel dazu ist, glückliche und gesunde Beziehungen zu führen. Und dass das auf jeden Fall auch ein wichtiges Thema ist, wo jeder selbst reinschauen sollte, wie er zu sich selbst steht. Denn erst wenn man gut zu sich selbst steht oder in Verbindung ist und sich vollkommen akzeptiert, glaube ich, wird man das auch nach außen hin projizieren und auch in anderen Beziehungen das dann teilhaben lassen. Aber letzten Endes, es ist und bleibt wirklich eine ganz komplizierte Thematik, weil einfach so viele verschiedene Faktoren mit reinschwingen und sich alle wechselseitig bedingen und man da irgendwie so merkt, okay, das ist gar nicht so leicht aufzubrechen beziehungsweise zu erklären, womit es zusammenhängt. Und natürlich hat es auch ganz viel mit den Werten zu tun.
Ja, ich glaube aber, dass all das, was du sagst, also es ist schon ein unheimlich komplexes Thema und vor allen Dingen auch sehr individuell. Also wer da jetzt wo wirklich seinen Schmerzpunkt wo hat, welche Angst dahinter steckt oder welche Bedürfnisse oder. Aber ich glaube, dass das, was all diese verschiedenen Punkte zusammen verbindet und wo man anfangen muss, ist immer bei sich selbst. Also egal welches Thema, warum mich dieser gesellschaftliche Druck überhaupt, also warum das überhaupt Druck ausübt. Nur weil die Gesellschaft was sagt, muss das bei mir ja keinen Druck ausüben. Also den Druck mache ich mir ja selbst. Mhm. Weil es mich triggert, weil es mich da trifft, wo es mir auch wehtut. Weil sonst könnte es mir ja völlig egal sein, wer was sagt. Das heißt, egal welches dieser Themen, die wir jetzt besprochen haben, ob das jetzt dieser unheimliche Drang ist, Kinder zu bekommen oder diese enorme Angst, im Alter alleine zu sein, was übrigens meiner persönlichen Meinung nach, und ich möchte jetzt wirklich niemandem zu nahe treten, völlig absurd ist, weil du ja, also weder eine Hochzeit noch Kinder kriegen, schützt dich davor, im Alter alleine zu sein. Sonst wäre das Altersheim, wenn ja die Altersheime nicht völlig überfüllt mit Menschen, die alleine da sind, Kinder und Enkel haben und auch mal einen Ehemann hatten und trotzdem keiner besuchen geht. Also, weißt du, was ich meine? Das ist ja kein, das ist ja keine Absicherung. Du hast ja mit deinen Kindern keinen Vertrag. Wenn ich mal 70 bin, dann müsst ihr mich einmal die Woche besuchen oder ich darf bei euch einziehen oder ihr müsst zweimal die Woche ins Altersheim kommen. Also,
nee, aber da sieht man ja, wie viele Möglichkeiten oder Hebel die Menschen in Bewegung setzen, um das Gefühl von Sicherheit zu haben und von Kontrolle zu haben und dahin zu haben, ich tue das Beste für meine Zukunft. Letzten Endes, die Zukunft bleibt unkontrollierbar. Du kannst natürlich schauen, dass du sie irgendwie günstig gestaltest, aber was dann dazwischen passiert, life happens, du kannst es nie kontrollieren. Und am Ende geschieht genau der Fall, den du sagst, man hat Kinder, man hat einen Partner gehabt, landet trotzdem mit 70 Jahren dann in einem Seniorenheim und ist dann einsam und alleine. Übrigens auch noch ganz wichtig, die Differenzierung zu treffen zwischen Alleinsein und Einsamsein. Ich glaube, das ist auch noch ganz wichtig, der auch mit Selbstliebe beziehungsweise auch mit Selbstakzeptanz zusammenhängt. Fühle ich mich einsam, wenn ich alleine bin? Und wenn ja, dann sollte man dem auf den Grund gehen, wieso das so ist. Denn eigentlich sollte man sich selbst als eine gute Gesellschaft ansehen und sagen, hey, es ist schön, mit mir zu sein. Ich verbringe gerne Zeit mit mir alleine und ich brauche nicht unbedingt ständig irgendwie Ablenkung oder Leute von außen, damit ich mich selbst wohlfühle. Und ich glaube,
das ist ein Zustand, der sehr schwer zu erreichen ist.
Absolut.
Weil wir das ja jetzt auch gerade während dieser, ich werde den Namen jetzt nicht nennen, aber während dieser aktuellen, nennen wir es mal Phase, in der wir uns gerade befinden, wo Menschen eben dazu gezwungen sind, oft alleine zu sein, siehst du ja, was passiert. Also die Zahl der Depressionen steigt, die Zahl der Suizide steigt, Alkohol- und Drogenkonsum steigt, weil die Menschen nicht mit sich alleine sein können. Nicht alle Menschen, aber viele Menschen.
Ich würde sagen, der Großteil der Menschen kann schwer mit sich alleine sein. Und deswegen funktionieren ja auch alle möglichen Apps, die uns dazu bringen, dass wir uns ablenken, dass wir uns ständig von uns wegbewegen und dann irgendwie von dem Glück oder quasi das Glück von außen versuchen, uns anzuziehen, anstatt von innen heraus glücklich zu sein. Ich finde es übrigens ganz kurz am Rande erwähnt, sensationell, wie gut wir es geschafft haben, ohne dieses Wort hier bisher in diesem Talk klar zu kommen.
Ja, es sehr ist schön. Ja mein Hasswort des letzten Jahres und auch diesen Jahres. Und ich habe ja auch immer noch die Befürchtung, dass man sofort irgendwie zensiert wird, wenn man auch nur ansatzweise diese Wörter verwendet. Deswegen verkneife ich es mir. Ich möchte da auch gar nicht weiter drauf eingehen. Aber ich glaube, es ist am Ende des Tages alles eine Sache von Reflexion, egal in welchem Bereich wir jetzt sind. Ob das jetzt der gesellschaftliche Teil ist, weil die Gesellschaft kann ja sagen, was sie möchte. Die Frage ist nur, warum erzeugt es bei mir Druck? Es ist ja kein Druck von außen, es ist ja Druck von innen. Wenn mir jemand irgendwas sagt, dann und es mit mir nicht resoniert, dann erzeugt das bei mir auch keinen Druck. Also theoretisch gesehen könnte meine Familie mir jetzt jeden Tag sagen, Easy, du, also mit 32 wird dann jetzt schon mal Zeit, ne? Weil willst ja bestimmt auch irgendwann Kinder und heiraten und das dir rennt ja die Zeit davon. Was bist du denn für eine Frau, wenn du keinen Mann findest und so weiter? Das können die mir ja sehr gerne sagen, was sie nicht tun. Weil sie einfach merken, dass es mir unheimlich gut geht, so wie es ist. Aber selbst wenn sie es sagen würden, dann würde das mit mir einfach nichts tun. Weil es bei mir keinen Druck erzeugt. Das heißt, selbst wenn es eigentlich sozusagen Druck im Außen ist, ist es ja aber trotzdem nur Druck, wenn du ihn dir selbst machst oder du ihn annimmst. Das heißt, auch das ist ein Reflexionsthema.
Ganz klar.
Und apropos Gesellschaft, ist dir mal aufgefallen, das hat mich ja, dieser Gedankengang hat mich letztens umgehauen, weil mir das wie Schuppen von den Augen gefallen ist. Ist dir mal aufgefallen, dass nur Menschen auf ihr Single-Sein angesprochen werden oder darauf, dass sie noch nicht unter der Haube sind mit 30 oder Mitte 30, die noch nicht verheiratet waren?
Ach.
wenn du schon mal verheiratet warst, also von mir aus auch mit 22 und du hast dich mit 28 scheiden lassen, wirst du mit 35 nicht mehr gefragt, warum du noch nicht unter der Haube bist, weil du warst ja schon unter der Haube.
Ach.
Das heißt, du hast ja das Ziel schon mal erreicht, hat nicht geklappt, egal, aber du wirst nicht gefragt, wann du wieder heiratest.
Sieh mal eine an, das ist mir bisher noch nicht aufgefallen.
Aber es ist so.
Okay.
Es ist völlig absurd, als ob du dann dein Lebenswerk verrichtet hättest, wenn du einmal verheiratet warst, egal ob es geklappt hat oder nicht. Ja. Danach ist dann egal.
Dann kannst du den Haken dahinter setzen. Einmal verheiratet.
Ja, habe ich gemacht. Erledigt. Von der To-Do-Liste abgehakt. Danke, vielen Dank.
Ist weg. Spannend. Nee, muss ich jetzt tatsächlich nochmal näher hineinschauen. Aber ich kenne tatsächlich auch nicht so viele Menschen, die schon verheiratet gewesen sind. Das einfach so nebenbei erzählt. Was mir aber aufgefallen ist, deswegen bin ich dir da so ein bisschen ins Wort gefallen, ist, dass in meinem Freundeskreis nur die Menschen immer danach gefragt werden, wann sie es denn vorhaben, die nach außen hin zumindest unglücklich erscheinen. Wenn irgendjemand vollkommen glücklich erscheint und irgendjemand das Gefühl hat, boah, der steht mitten im Leben, der macht das, was ihm Spaß macht und der hat überhaupt kein Problem damit, Single zu sein, dann ist das auch in Ordnung. Sobald man aber jemanden als unglücklich sieht, der über 30 ist, reduziert man es dann automatisch darauf, nee, das hat damit zusammenzuhängen, dass er oder sie noch alleine sind. Und das finde ich doch bescheuert, was für ein Schubladendenken wir in dieser Hinsicht haben irgendwie, dass wir allein schon unterscheiden, okay, Single und vergeben. Das würde bedeuten, dass quasi jeder, der Single ist, sozusagen potenziell auf Suche ist nach einem Partner.
Ja, und auch potenziell erstmal unglücklich und vor allen Dingen dann dank den ganzen Comedy, Romantic-Movies, die es so gibt mit Happy End und so. Und auch ein Haufen Love-Songs und Geschichten sind wir ja nicht vollständig, wenn wir Single sind. Also dieses Ganze, du vervollständigst mich, ich habe meine bessere Hälfte gefunden, das ist ja so ein bisschen, als wären wir alleine gar nicht vollständig, als würde einfach noch was fehlen, als wären wir nicht ein Ganzes. Weißt du, was ich meine? Ich glaube, das ist so eingebrannt, dass man sich noch jemanden suchen muss, um ein Selbst zu vervollständigen, dass man sich nicht vollständig fühlt. Und ich glaube, das ist eine fatale Annahme, die ja nur zu Trauer führen kann.
Hundertprozentige Zustimmung. Und ich glaube, dass jeder Mensch oder die meisten Menschen, die nicht darüber mal nachgedacht haben, die nicht reflektiert sind, in dieser Annahme leben. Dass man quasi erst gelebt hat, erst vollständig ist, wenn man den Partner gefunden hat, wenn man verheiratet gewesen ist und wenn man dann irgendwie auch nochmal ein Kind in die Welt gesetzt hat. Erst wenn man sich damit mal auseinandersetzt und guckt, wieso will ich das denn überhaupt? Wieso ist eine Partnerschaft für mich das Nonplusultra? Wieso muss ich unbedingt verheiratet sein? Wieso muss ich Kinder in die Welt setzen? Was sind die dahinterliegenden Gründe? Was sind meine Werte und Motive? Erst dann kann man wirklich auf diese Frage antworten. Bis dahin ist man quasi mehr oder weniger durch die Gesellschaft, durch die familiäre Prägung und durch unser Umfeld vor allen Dingen ganz stark beeinflusst und vielleicht sogar auch fremdbestimmt in der Hinsicht.
Ja, und ich glaube, was ich an der Stelle nochmal sagen möchte, für alle die Folge gehört haben zur wahren Ursache von Erkrankungen, also was krank und gesund macht, da hatte ich ja erklärt, dass alle möglichen Dinge, die wir vielleicht auch gar nicht so wahrnehmen, Stressoren sein können und dass das alles, je mehr Stressoren, desto eher wird man krank. Und ich finde, das gerade ist einer von den unterschwelligen, dauerhaften Stressoren, wenn man es nicht mitbekommt. Dieser unheimliche Druck und diese Unzufriedenheit mit dem Single-Dasein, diese Angst vor der Zukunft als Single, finde ich noch jemanden, finde ich niemanden, werde ich überhaupt noch Mutter, sterbe ich alleine, stimmt mit mir was nicht. Das sind alles einzelne kleine Stressoren, die insgesamt einfach so enorm auf den Körper einwirken, dauerhaft, dass es einfach eine super ungesunde Situation ist. Übrigens genauso ungesund wie in einer unglücklichen Beziehung zu verharren, weil man Angst davor hat, die zu beenden und dann wieder allein zu sein und mal von vorne anzufangen. Und deswegen würde ich dich ganz gerne fragen, du bist 34, du bist Single und dir geht es gut damit. Wie stellst du das an? Also wieso bist du nicht einer von denen, die jetzt zu Hause sitzen und sich vorstellen, dass sie alleine sterben, bestimmt niemals Kinder bekommen und kriegst Druck und Angst und bist unzufrieden? Wie machst du das?
Wow, das soll jetzt überhaupt gar nicht so klingen, als ob ich da irgendwie ein Patentrezept gefunden habe. Aber ich glaube, was für mich ganz entscheidend ist, da kommen wir wieder zum Ursprungs- oder zum Anfangsthema kurz dahin. Ich habe auch tolle Freunde und tolle Beziehungen zu anderen Menschen, mit denen ich mich austauschen kann und wo ich mich verstanden fühle und mit denen ich auch wirklich tolle Momente teile. Dann habe ich so eine Art, ich will es jetzt nicht Urvertrauen nennen, aber ich glaube, dass die Dinge so, wie sie kommen, irgendwie kommen werden und dass am Ende das alles funktionieren wird. Und deswegen mache ich mir den Druck auch nicht selbst, weil, wie du gesagt hast, der Druck ist meistens selbst gemacht. Und deswegen nehme ich dann den Druck von außen. Du musst jetzt wieder eine Freundin finden, du musst jetzt wieder in Beziehung sein, du musst jetzt schnellstmöglich heiraten, auch gar nicht ernst. Beziehungsweise ich nehme ihn wahr, aber er wird nicht zu meiner persönlichen Wahrheit. Und das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und darüber hinaus, auch wenn es so blöd klingt, bin ich mit meinem Leben glücklich und zufrieden. Ich mache das, was ich möchte. Ich tue die Dinge, die mir Spaß machen. Ich empfinde Liebe. Ich empfinde auch Liebe mir selbst gegenüber. Und da frage ich mich halt, okay, muss ich jetzt unbedingt noch jemanden haben, damit ich glücklich bin? Nein, wenn der richtige Mensch kommt und ich mit diesem Menschen Zeit verbringen möchte und mir denke, wow, es ist schön an der Seite dieses Menschen, dann mache ich das gerne. Aber ich lasse mich jetzt nicht irgendwie zum Sklaven meiner selbst oder zum Sklaven der Gesellschaft machen und suche einfach irgendjemanden oder den nächstbesten. Also das sind so die Sachen, durch die ich mir erklären kann, wieso es mir so gut geht. Aber was sagst du, wieso geht's denn dir? Dir geht ja auch gut damit. Worauf willst du noch das zurückführen?
Ich finde es schwierig. Ich finde es schwierig, dass das irgendwie zusammenzufassen, aber das geht mir immer so. Wenn ich um irgendwelche Ratschläge gefragt werde oder wie machst du denn das und das, dann denke ich immer, ja, keine Ahnung, ist halt so. Wenn ich jetzt kurz drüber nachdenke, ich würde sagen, es ist erstens durchaus auch dieses Urvertrauen. Einige würden das jetzt irgendwie Spiritualität nennen oder einfach Glaube. Für dich egal, welche Religion oder ob jetzt spirituell oder nicht. Aber ich habe einfach die feste Überzeugung, weil es auch mein Leben lang schon so war, dass alles für mich passiert und nicht gegen mich und dass alles so kommt, wie es kommen soll. Das erleichtert das Leben allgemein unheimlich, egal in welche Richtung. Dann bin ich einfach... habe mich aber auch sehr, sehr, also es ist nicht so, als wäre das schon immer so gewesen, aber ich habe mich einfach die letzten Jahre so intensiv mit mir selbst beschäftigt, mit meinen Schatten, mit meinen Mustern, mit meinen Glaubenssätzen, mit meiner Beziehung zu mir selbst, mit meiner Beziehung zum Leben, mit meinem tieferen Sinn, den ich im Leben empfinde. Und ich glaube, wenn das alles fehlt, also wenn man diese ganze Reflexion nicht hat und nicht so richtig weiß, wer man ist, was man selbst für Werte hat, wie liebenswert man wirklich selbst ist und was man im Leben macht, dann versucht man, sein Glück im Außen zu suchen. Mhm. Also abhängig zu machen, im Außen klingt auch immer so, das ist so Persönlichkeitsentwicklung, Spiritualitätsjargon, in der Außenwelt einfach. Wenn ich selbst nicht weiß, wer ich bin, was ich möchte, was meine Werte sind, was meine Ziele sind, für was ich auf dieser Welt bin, kann ich meiner Meinung nach nicht wirklich, also aus dem tiefsten Inneren zufrieden und glücklich sein. Was bedeutet, ich versuche das immer irgendwie, die Löcher zu stopfen. Ob das jetzt durch einen Partner ist oder durch einen Job. Und ich war ja früher ein krankhafter Workaholic. Ich habe das immer mit der Arbeit kompensiert und mit Erfolg und Anerkennung und immer höhere Posten auf der Visitenkarte und immer mehr Gehaltserhöhungen und ein roter Teppich hier, dann der nächste rote Teppich da und ganz viele Promis kennen und keine Ahnung was. Das war meine Art zu kompensieren. Und wenn man mal an dem Punkt ist, dass man sich wirklich sehr intensiv mit sich beschäftigt, dann hört man auf, das Glück woanders zu suchen, sondern zufrieden zu sein mit dem, was da ist. Und ich habe auch das Glück, dass ich mich irgendwann damit angefreundet habe, dass ich eben nichts kontrollieren kann. Das heißt, ich finde, ein Kinderwunsch beispielsweise, wenn er zu extrem ist, extrem kontraproduktiv. Weil du auch dann ja den Sinn deines Lebens und dein eigenes Glück von zwei Faktoren abhängig machst. Weil erstens kannst du alleine keine Kinder zeugen. Das heißt, du machst schon mal davon abhängig, dass du einen Partner dafür brauchst. Und zweitens machst du dein Glück davon abhängig, dass du überhaupt schwanger werden kannst. Also es ist ja jetzt nicht Gott gegeben, dass es wirklich bei jeder Frau oder bei jedem Paar tatsächlich funktioniert. Das heißt, es sind zwei Faktoren, auf die ich null Einfluss habe, von denen ich aber mein eigenes Glück abhängig mache. Und solange das so ist, ist Unglück immer vorprogrammiert. Und vor allen Dingen treffe ich Entscheidungen aufgrund von Mangel. Und das macht einfach nicht viel Sinn. Das heißt, ich habe für mich irgendwann rausgefunden, dass ich gar keinen Kinderwunsch habe. Also so ein, das, was man als Kinderwunsch deuten würde. So ein, ich will auf jeden Fall Mutter sein. Und ich will eine Familie mit zwei Kindern und einem Haus und einem Golden Retriever und einem weißen Gartenzaun. Weil das ist mein Ziel und mein Sinn des Lebens. Ich finde nicht, dass der Sinn des Lebens von irgendwem ist, Mutter zu sein. Also der kann ja ein Teil des Sinns sein, aber es gibt ja immer noch andere Perspektiven. Ich glaube nicht, dass das der einzige Sinn sein muss. Und ich glaube, dass wenn ich irgendwann einen Partner finde, mit dem ich so gut zusammenpasse, wir so gut harmonieren und wir so eine nährende, guttunende Beziehung haben, dass wir uns gemeinsam irgendwann dafür entscheiden, aus dieser Liebe entstehend, also aus zwei Menschen einen Dritten zu erschaffen, sozusagen, dann finde ich das einen netten Gedanken, aber auch nur dann.
Ja.
Und alles andere ist für mich eher Druck. Also ich, weißt du, das ist kein Kinderwunsch, es ist mehr so ein, wenn es passiert, passiert's. Aber auch nur, wenn die Situation das so hergibt und wenn nicht, dann nicht. Weil ich kann ja nicht kontrollieren, ob ich diesen Menschen kennenlernen werde. Ich weiß ja nicht, vielleicht lerne ich auch jemanden kennen, der hat schon zwei Kinder und der möchte gar keine mehr, ist aber die Liebe meines Lebens. Das weiß ich ja vorher nicht. Also wenn ich mein Glück davon abhängig mache, dass mir irgendwas passiert oder irgendwas in mein Leben kommt, was ich nicht kontrollieren kann, dann ist das meiner Meinung nach immer ein Rezept für absolutes Unglück und Unzufriedenheit. Und das zu erreichen, war, ich würde sagen, jahrelange Arbeit, viel, viel, viel Reflexion, sehr viele unschöne, was heißt unschön? Also im ersten Moment unschöne Konfrontationen mit allen möglichen Glaubenssätzen, Schatten, kleinen Monstern, die in einem drin sitzen und irgendwann an die Tür klopfen und rauskommen. Ist nicht so, als würde sowas super viel Spaß machen. Aber wenn man sich lang genug mit sich selbst und mit seinen Schatten und mit seinem Innenleben beschäftigt hat, dann kommt danach einfach eine unheimliche Entspannung und Freiheit. Also seelische, emotionale und psychische Freiheit.
Ja, jetzt sind wir echt nochmal auf ein paar sehr, sehr wichtige Themen eingegangen gegen Ende. Tatsächlich auch diese Schattenthematik. Man könnte natürlich jetzt auch von inneren Kindern sprechen und diesen ganzen Geschichten, die natürlich genauso wichtig sind. Und ich glaube, man kann ja rein theoretisch heutzutage, klingt jetzt blöd gesagt, weil es dir ein bisschen widerspricht, die Sache ja selbst in die Hand nehmen. Ich kann jetzt zu einer Samenbank gehen und sagen, ich will jetzt unbedingt Kinder haben. Hier, jetzt möchte ich irgendwie künstlich befruchtet werden. Aber wo ich dir dann wieder zustimme, ist, dass wenn man das aus dem Beweggrund macht, ich will jetzt unbedingt Kinder haben und dann bin ich glücklich, es nicht zwangsläufig auch Glück bedeutet, sondern vielleicht sogar das Unglück vorprogrammiert ist, weil keiner sagt, dass irgendwie die Kinder dann tatsächlich das sind, was man gewollt hat. Und ich glaube, der Weg dahin, wie du schon sagst, ist Selbstreflexion, also wirklich schonungslose, gnadenlose mit sich selbst in den Ring gehen und gucken, was will ich, wieso will ich das, was sind meine Motive, sich die richtigen Fragen zu stellen, um dann irgendwann zu sagen, okay, das will ich wirklich, weil ich es will und nicht, weil irgendjemand anderes es will und es von außen sozusagen in mich hineindoktriniert wird. Und ich halte es auch nicht für verwerflich, wenn irgendjemand sagt, du, ich will aber wirklich Kinder. Und ich will auch wirklich diesen schönen weißen Gartenzaun haben und einen Golden Retriever haben. Und das ist für mich das perfekte Glück.
Ja, da spricht ja auch absolut nichts dagegen.
Ja, wenn sich diese Person sondern aber wirklich mit sich selbst auseinandergesetzt hat und sagt, das will ich aus dem tiefsten Inneren von mir selbst, dann spricht da, wie du sagst, nichts dagegen, dann ist es auch vollkommen in Ordnung. Ich glaube, das Entscheidende ist nur, davor diesen Schritt gemacht zu haben, der Selbstkenntnis, dass man selbst einfach weiß, wie man tickt, wie man funktioniert.
Ich glaube, der Unterschied ist auch der, ich sage ja nicht, dass man keine Träume haben darf. Es ist ja auch nicht so, als würden wir zwei hier sitzen und sagen, wir sind total zen, wir sind erleuchtet, alles cool, wir brauchen nie wieder einen Partner. Wobei doch, wir brauchen nie wieder einen Partner. Es geht ja nicht ums Brauchen. Brauchen tun wir, glaube ich, beide niemanden. Es ist ja nicht so, dass man mit seiner aktuellen Situation zufrieden sein kann und nicht gleichzeitig denken kann, es wäre schön, einen Partner zu haben. Oder ein Haus und einen Golden Retriever und zwei Kinder. Das kann ja gleichzeitig existieren. Ja. Ich glaube nur, dass diese innere Zufriedenheit und jede Situation annehmen können, wie sie eben nun mal da ist, ob ich jetzt ein Haus, einen Golden Retriever und einen weißen Zaun habe oder nicht. Diese Annahme und dieses innere, diese innere Zufriedenheit da sein muss, bevor ich mich wirklich in einem gesunden Mindset um meine Wünsche kümmern kann. Die Wünsche dürfen ja trotzdem da sein. Und ich glaube, viele, und da erinnere ich mich gerade an eine Freundin von mir, die mal zu mir gesagt hat, Isi, ich habe Angst, dass wenn ich das jetzt so annehme, wie es ist, und ich suche mir jetzt eine neue Wohnung, die mir besser gefällt für mich alleine, und ich kümmere mich jetzt um meine Karriere und um mich und so weiter und so fort, dass ich mich dann so, dass ich so in die Annahme gehe, dass das, was ich eigentlich ursprünglich mal für mich geplant habe, nämlich mindestens zwei Kinder zu bekommen, jung Mutter zu sein, groß zu heiraten, für mich nicht mehr passiert, weil ich das andere so sehr annehme. Und so ich glaube, da ist der Denkfehler. Weil erstens hast du es noch nicht angenommen, wenn du immer noch denkst, dir nimmt jemand was weg, wenn du das eine annimmst. Und zweitens ist die Annahme der ganzen Situation und die Zufriedenheit mit dem, was ist, glaube ich, der Grundbaustein dafür, überhaupt irgendwas wünschen zu können, ohne zu verbissen zu werden.
Absolut. Und ich meine, selbst wenn, was wäre denn so schlimm daran, wenn sie dann wirklich sagen würde, du, ich fühle mich gut so, wie es ist, ich bin glücklich so. Und diese Traumvorstellung, die ich hatte, das war eine Traumvorstellung von meinem 18-jährigen oder 20-jährigen Ich, dass mein 35-jähriges Ich gar nicht mehr hat. Was ist denn daran so schlimm?
Ja, und auch da sind wir wieder bei der Reflexion. Da kannst du ja dann auch wieder hingehen und sagen, ja, woher kommt das denn überhaupt? Was ist denn jetzt so schlimm, wenn ich auf einmal doch Single sein möchte? Wo ist denn da jetzt eigentlich das Problem? Oder wo ist das Problem, wenn ich gar keine Kinder will? Vielleicht möchte ich ja gar nicht. Vielleicht dachte ich, ich möchte, aber ich möchte gar nicht.
Also ein bisschen mehr Lockerheit, glaube ich, tut uns allen ganz gut und ein bisschen mehr Entspannung in der Situation, dass man sowohl von seinen eigenen Vorstellungen, Idealen oder Träumen weggeht und einfach mal schaut, was ist denn jetzt gerade so? Und damit dann natürlich auch vielleicht ein bisschen mehr Zuversicht hat. Mehr Zuversicht, dass das, wie es gerade ist oder wie es ja kommen wird, auch gut ist. Mal blöd gesagt, als ich vor 10 Jahren noch gedacht habe, wie ich mit ja bald 35 sein werde, dachte ich auch, okay, ich werde auf jeden Fall eine Frau haben, mindestens zwei Kinder, bin schon gesettelt, bin das und das und jenes und muss sagen, nö, davon ist nichts eingetroffen. Aber
ich wollte mit 30 eine Penthouse-Wohnung und einen Porsche. Das war mein Ziel. Mit Anfang 20 wollte ich mit 30 eine Penthouse-Wohnung und ein Porsche, wie heißt das Ding? Boxster. Ein Boxster. Und einen begehbaren Schuhschrank. Begehbaren Schuhschrank. Das war das, was ich mit Anfang 20 mir vorgestellt habe, was ich mit 30 haben möchte. Also ich habe keinen Porsche Boxster, ich habe auch keinen begehbaren Schuhschrank. Und mittlerweile bin ich sehr weit entfernt von diesen Konsum-Mindset, weil auch damit habe ich ja wieder irgendwas kompensiert. Es ist interessant, wie sich sowas verändern kann. Und ich glaube, man darf sich auch erlauben, dass sich das verändern darf. Ich glaube, da sind auch sehr, sehr viele so stuck in dem, was sie sich irgendwann mal vorgestellt haben.
Aber das ist unglaublich wichtig. In der Psychologie nennt man das Selbstaktualisierung, dass man auch immer wieder guckt und sich selbst hinterfragt, ist das, was ich früher wollte, immer noch wichtig für mich? Und das ist mit Zielen genauso. Ist ein Ziel, das ich mir vor 10 Jahren mal gesetzt hatte, immer noch aktuell für mich oder hat sich das mittlerweile verändert? Und wenn wir da nicht oft genug in die Selbstreflexion gehen, werden wir unseres eigenen Unglückes Schmied, weil wir immer noch Zielen hinterherlaufen, die wir vor 10 Jahren gehabt hatten, aber nicht mehr aktuell sind und anderen oder falschen Wunschvorstellungen hinterherlaufen. Deswegen ist es unglaublich wichtig, sich da immer wieder neu in Bezug zu stellen und zu gucken, will ich das immer noch? Und wenn nein, dann okay, dann ist es auch gut.
Ich glaube, was wir festhalten können, jetzt so gegen Ende, ist, dass man die Single-Zeit, glaube ich, eigentlich ganz gut nutzen kann. Gerade jetzt in der aktuellen Phase, wo man ja sowieso mehr zu Hause ist als sonst und weniger Ablenkung hat als im Normalfall, um sich mit sich selbst mal so ein bisschen anzufreunden, in sich selbst mal reinzugucken und sich gerade, wenn man Probleme hat mit dem Single-Dasein über 30, aus egal welchen Gründen, die wir heute aufgezählt haben, sich einfach mal zu hinterfragen, zu reflektieren und zu gucken, was steckt da eigentlich dahinter? Was genau fehlt mir? Was versuche ich irgendwie von einem anderen Menschen zu bekommen, was ich mir nicht selbst geben kann? Warum kann ich es mir nicht selbst geben? Und kann ich vielleicht die Zeit, in der ich sowieso Single bin, damit verbringen, zu versuchen, mir selbst diese Dinge zu geben? Und ich glaube, wenn man damit mehr Zeit verbringt, sich die Zeit selbst nimmt, sich mal mit sich selbst zu beschäftigen und dann in so eine Zufriedenheit und Entspannung kommt und dieses Verbissene weg ist, dass dann der Rest sowieso von alleine kommt. Es ist ja immer so, dass Leute dann einen Partner finden, wenn sie sagen, also jetzt wollte ich wirklich niemanden kennenlernen. Ja. Weil und dann eben diese Verzweiflung und dieses Verbissene einfach weg ist.
Vollkommen richtig, und es ist vor allen Dingen auch die beste Vorbereitung auf eine gesunde und glückliche Partnerschaft, wenn man erstmal mit sich selbst quasi im Reinen ist und sieht, dass man gar nicht diese Bestätigung und Anerkennung von außen braucht, sondern sie sich selbst schon geben kann und auch weiß, was die Triggerpoints sind. Das ist ja auch ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und damit stellt man sozusagen die Weichen, falls man dann in dieser Selbstreflexion tatsächlich merkt, okay, gut, für mich ist eine Beziehung einfach trotzdem erstrebenswert, dass man dann quasi auch in diese Beziehung als vollkommener Mensch reingeht und nicht in dieser Vorstellung, ich bin nur halb und werde erst vollkommen, wenn ich die Beziehung habe, oder bin erst quasi ein richtiger Topf, wenn ich meinen Deckel gefunden habe, was absolut hirnrissig ist.
Ich habe übrigens viel, viel mehr Töpfe als Deckel. Ne? Ich halte nicht so viel von Deckeln. Wollte ich nur mal kurz gesagt haben. Pfannen haben auch keine Deckel. Die braucht man trotzdem. Ja, also ich glaube, du hast einen ganz guten Punkt getroffen. Zumal man ja auch, also man muss ja selbst mit sich so cool sein, dass man auch mit sich selbst zusammen sein wollen würde.
Ja.
Weißt du, was ich meine? Also wenn ich mich nicht so cool finde, dass ich mit mir eine Beziehung eingehen würde, wieso sollte dann jemand anderes? Und an dem Punkt muss man ja erstmal kommen.
Ja.
Und ich glaube,
erst dann werden wir auch die Leute anziehen, die wir quasi in unserem Leben haben wollen. Wenn wir uns selbst schon toll finden, dann werden auch Leute kommen, die uns toll finden und die wir auch toll finden. Und dann wird es auch, glaube ich, viel weniger toxischer Beziehungen geben und auch viel weniger Beziehungen, die nur noch aus Angst zusammen sind oder aus einem Mangelgefühl, wie du es vorhin genannt hast.
Ja, Robert Betz hat das mal so schön gesagt, wenn Menschen Single sind und einen Partner sehr verbissen suchen, weil sie denken, sie brauchen was von ihm, ne? Also irgendwie Liebe, Anerkennung, Bestätigung, wie auch immer, und dass alle Menschen so machen, also alle Menschen was brauchen und deswegen jemanden suchen, dann finden sich zwei Braucher und dann gibt es eine Verbraucherbeziehung. Also man verbraucht sich ständig gegenseitig, hat aber keine wirklich nährende und schöne Beziehung. Und das ist hängen geblieben. Also ich meine, ich bin ja eh ein großer Robert Betz. Wenn wer die Folge mit ihm noch nicht gehört hat, darf das gerne nachholen. Ich liebe diesen Mann. Aber das ist eine Aussage von ihm, oder ein Beispiel, dass er hängen geblieben ist. Eine Verbrauchergemeinschaft. Finde ich sehr schön.
Ja, eine Verbraucherbeziehung. Sehr geiles Beispiel auf jeden Fall.
Ja. Gut. Also, ich würde sagen, wir gucken, dass wir zwei jetzt gleich nochmal unsere Köpfchen zusammenstecken und für euch ein Arbeitsblatt zusammenstellen mit so ein paar Reflexionsfragen und Aufgaben für alle, die jetzt vielleicht da sitzen und denken, ja, ich würde dann doch jetzt gerne mal anfangen, das alles zu hinterfragen. Ich weiß aber nicht, wie. Also welche Fragen stelle ich mir jetzt? Wie komme ich denn da jetzt hin? Das versuchen wir jetzt für euch noch zusammenzubasteln. Und bevor wir jetzt aufhören, jetzt guckt da schon, was ist denn jetzt los? Ich stelle ja jedem Gast am Ende zwei Fragen. Und wahrscheinlich hast du ja sowieso schon mal eine Folge gehört und weißt, welche Fragen jetzt kommen. Nummer eins, wenn du ein Buch empfehlen müsstest, was jeder deiner Meinung nach mal gelesen haben muss, welches wäre das?
Der Alchemist von Paulo Coelho. weil mich das tatsächlich oftmals ja, zu einem Denken im Größeren geführt hat.
Schön. Ja. Wenn du dir jetzt vorstellst, ich muss mir unbedingt so einen Buzzer kaufen übrigens. Ich habe jetzt also in meiner Hand einen Buzzer.
Ja.
Und wenn ich da jetzt drauf drücke, dann hört die komplette Welt jetzt in dieser Sekunde, was du zu ihnen sagst. Also du kannst jetzt zur ganzen Welt sprechen. Was wäre deine Botschaft, deine Weisheit, dein Tipp, dein was auch immer, was du jetzt gerne mit der Welt teilen würdest?
Wow, sozusagen meine Message in die Welt. Sehr schön. Habt den Mut, euch selbst zu finden, macht euch auf die Suche und vor allen Dingen findet euren Weg in dieser Welt, der euch glücklich macht.
No, das war sehr schön. Das sind doch wunderbare Worte zum Abschluss, wie ich finde. Gut, ich sag's nochmal, wir ich verlinke prinzipiell sowieso mal alles in den Shownotes, das Buch, was er gerade gesagt hat, und selbstverständlich auch, wo ihr Andi findet, also Instagram, Webseite etc. pp. Vielleicht will sich ja auch der ein oder andere noch von ihm coachen lassen. Und auch das Arbeitsblatt zu dieser Folge, wenn wir das denn jetzt noch schnell ausklabaustert haben, wir zwei. Das findet ihr zum Reflektieren auch in den Shownotes. Und ansonsten würde ich sagen, vielen Dank, dass du da warst.
Ich danke dir. Es war ein tolles Gespräch. Und wünsche uns allen eine schöne Zeit mit uns selbst oder auch mit einem Partner. Je nachdem, was man möchte. Oder auch mit mehreren Partnern. Wer weiß. Oder Partner.
Okay, also mir war es auch ein inneres Plätzchen backen. Und wir hören uns alle wieder in der nächsten Folge, nächste Woche Dienstag. Und bis dahin haltet alle die Ohren steif. Tschüssi!